Herr Jesus, wir preisen dich, den König aller Könige. Wir preisen dich nicht als kleines Baby in der Krippe, ja, da erinnern wir uns daran, aber wir preisen dich als den König der Könige, als unseren Erlöser, als den Retter der ganzen Welt. Danke, dass wir hier dich preisen, dich feiern dürfen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass du dein Wort an uns segnest, dass wir dein Wort verstehen können, dass wir dein Wort für uns persönlich anwenden können. Und so bitte ich dich, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist hier gegenwärtig bist. Amen. Herzlich willkommen, einen gesegneten vierten Advent wünsche ich euch. Geht's euch gut? Seid ihr alle gesund? Ah, so eine Sache, ne? Also ich war lange nicht gesund, war lange krank, aber egal, wir kommen da irgendwie durch. So ist das halt in dieser Jahreszeit. Manchmal dann kriegt man halt so irgendwas ab. Engel in Action, das ist das Thema in diesem Monat. Und bei dem Thema Engel, da gibt es ja ganz unterschiedliche Sichtweisen unserer Gesellschaft, oder? Es gibt so die einen, für die sind Engel, die machen Engel zu sehr niedlichen Wesen. Ich habe ein schönes Bild, das kennt ihr vielleicht auch. So, ach, so nett und so ein bisschen pummelig, kleine Kinder, Babys mit Flügeln, die so rumfliegen. Für andere sind Engel eher so der Ersatz einer guten Fee. Ja, das gibt es vielleicht auch. Also dann kommen die so an und dann, ja, das ist also der Unterschied hier noch extra mit Zauberstab gezeichnet. Also so einen Engel habe ich in der Bibel noch nie beschrieben gesehen. Aber das sind so die Vorstellungen, die in unserer Gesellschaft so herumgeistern, wenn man über Engel nachdenkt. Manche glauben nicht an Engel. Viele Menschen glauben nicht an Engel. Selbst in der Bibel gibt es bekannte Menschen, die nicht an die Engel glauben oder glaubten. Zum Beispiel die Sadduzäer. Es war eine Gruppe im jüdischen Volk, die haben nicht an Engel geglaubt. Ganz interessant. Und andere wiederum in unserer Zeit, die glauben sehr intensiv an Engel, nämlich in esoterischen Kreisen. Da haben Engel eine ganz besondere Bedeutung. Die werden teilweise angebetet oder besonders in den Mittelpunkt gerückt, haben Engelserscheinungen und darüber wird gesprochen und nachgedacht. Wir als Gemeinden, wir distanzieren uns von all diesen Vorstellungen. Wir wollen Engel nicht verniedlichen. Engel sind nicht niedlich. Engel haben Autorität. Engel haben Macht und Kraft. Das sieht man schon daran, dass ganz viele Menschen, die in der Bibel Engeln begegnen, dass sie sich fürchten. Und dass der Engel oft sagen muss, fürchtet euch nicht. Also das scheint eine Erscheinung gewesen zu sein, die war schon ehrfurchtseinflößend. Gleichzeitig wollen wir Engel nicht auf einen Sockel heben, der ihnen nicht zusteht. In der Bibel lesen wir immer wieder, dass Menschen Engeln begegnen und sie wollen sie anbeten und der Engel sagt, nein, bete mich nicht an, das darfst du nicht tun. Es gibt ein paar ganz wenige Hinweise, da wird ein Engel angebetet tatsächlich, aber da gehen eigentlich die meisten Theologen davon aus, dass damit Gott selbst gemeint ist. Wenn dann immer in der Bibel steht, der Engel des Herrn, entweder Gott selbst oder Jesus, es ist nicht ganz klar, aber im Allgemeinen wollen wir oder werden in der Bibel Engel nicht angebetet und das werden wir auch nicht tun. Aber Engel sind Geistwesen, die Gott geschaffen hat, Wesen, die Gott dienen und die auch auf seinen Befehl hin uns Menschen dienen sollen. Daher kommt vielleicht auch so im Volksmund der Begriff Schutzengel. Auch darüber lesen wir einiges in der Bibel, dass Engel da waren, die eingegriffen haben und die geholfen haben, die den Menschen gezeigt haben, auch was sie tun sollen oder auch was sie nicht tun sollen. Und ganz klar, Engel sind Boten Gottes. Engel verkündigen das, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und das gibt es immer wieder in der Bibel durch die Bank. Da sind Engel diejenigen, die irgendwas erzählen, irgendetwas sagen, was Gott ihnen aufgetragen hat und das den Menschen dann weitergeben. Ich habe heute die Ehre, über den prägnantesten oder bekanntesten Text von Engeln zu predigen, der in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Und den kennt ihr alle wahrscheinlich. Den kennen wir alle auch so in der Übersetzung von Martin Luther. Das ist irgendwie so in unserer Gesellschaft so eingefleischt, zumindest in Deutschland. Normalerweise nutze ich für meine Predigten lieber modernere Übersetzungen, aber heute habe ich mich mal entschieden, die Luther-Übersetzung zu nehmen. Luther hat einen Sprachfluss, der ist manchmal schwer zu verstehen, weil es nicht immer so unsere Umgangssprache ist, aber so dieser Rhythmus und diese Sprache, die lässt sich gut auswendig lernen. Das fließt so, das hat eine gewisse künstlerische Qualität. Und da ja Weihnachten das Fest der Traditionen ist, dachte ich mir, ich nehme mal den ganz traditionellen Text. Ich erinnere mich daran, als ich noch sehr klein war, da hatte ich eine Schallplatte. Mittlerweile wissen die Jüngeren wieder, was das ist, weil die wieder modern werden. Also ich hatte eine Schallplatte mit Kinderliedern und Weihnachtsgeschichten und sowas. Und dann las der damals wohl bekannteste Erzähler, Hans Petsch, die Weihnachtsgeschichte. Und zwar laut der Übersetzung von Martin Luther aus dem Lukas-Evangelium. Und dieser Text, der ist irgendwie drin. Also deswegen mal ganz traditionell Luther, Lukas 2, 8 bis 20. Und das waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, welch großartiges Erlebnis hatten wir mit Gott. So etwas haben wir noch nie erlebt. Danke Gott, dass du uns so gesegnet hast. Wir werden unser Leben lang daran denken. Und voller Freude taten die Hirten das, was sie immer taten. Sie hüteten weiter ihre Herde. Ja, da habe ich mich wohl verlesen. Ne? Also ihr habt schon gemerkt, das war jetzt nicht der traditionelle Luthertext, zumindest nicht zum Schluss. Nein, natürlich geht die Geschichte anders weiter. Ein Hirte sprach, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Aber ein anderer antwortete, das geht mir jetzt irgendwie zu schnell. Ich muss das erst noch mal mental verarbeiten. Wollen wir nicht erst einmal gemeinsam reflektieren, was wir hier erlebt haben? Wie habt ihr das denn gerade erlebt? Was macht das denn so mit euch? Ein anderer Hirte ergänzte, ich denke auch, wir sollten nichts überstürzen. Lasst uns erst einmal darüber schlafen. Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt wirklich einen Auftrag von Gott bekommen haben. Eigentlich haben die Engel ja nur gesagt, ihr werdet das Kind in der Krippe finden. Sie haben aber nicht ausdrücklich gesagt, dass wir es suchen sollten. Also eine klare Berufung kann ich daraus nicht ableiten. Tja, hätten die Hirten auch sagen können, oder? Das ist auch nicht die echte Weihnachtsgeschichte, aber manche Menschen interpretieren diese Weihnachtsgeschichte so in ihrem Leben. Ja, also tolle Erlebnisse mit Gott, spirituelle Erlebnisse, so wie das die Hirten mit den Engeln hatten, ja. Aber jetzt eine persönliche Lebensveränderung? Nein, das nicht. Das geht zu weit. Wir wollen nur schöne Erfahrungen haben, so wie die Hirten. Die hatten mit den Engeln wirklich ein tolles Erlebnis und das war's dann. Okay, jetzt lese ich die Geschichte vor. Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und so trafen sie alle Vorbereitungen für ihre Reise. Es musste aber noch einiges erledigt werden, was sich nicht aufschieben ließ. Wichtige Verpflichtungen, besonders ihren Auftraggebern gegenüber. Es war dann doch mehr, als sie dachten. Aber nach etwa 2 Wochen war es dann soweit. Sie zogen los. Nur leider fanden sie Jesus nicht. Josef und Maria waren mit Jesus schon weitergezogen. Was für eine frustrierende Weihnachtsgeschichte, oder? Irgendwie verpennt. Ja, da gibt es noch so viel zu erledigen, so viel zu tun, so vieles, was wichtiger ist als das, was Gott mir gerade gesagt hat. Das muss ich zuerst machen. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendeine Aufgabe habt, irgendwas tun sollt und dann fangt ihr, und ihr möchtet das nicht. Und dann fangt ihr an, alles mögliche andere zu machen. Dann fangt ihr an, sauber zu machen, Fenster zu putzen oder keine Ahnung, Staub zu saugen, was ihr sonst vielleicht nie macht. Aber irgendwie macht ihr das, weil ihr denkt, das ist jetzt gerade ganz, ganz wichtig. In Wirklichkeit gibt es eine Sache, die ihr nicht tun wollt. Und dann schieben wir auf und schieben auf. Und irgendwann ist es zu spät.
Das ist doch auch frustrierend, oder? Wenn man so lange wartet.
Letzter Versuch. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Machen wir einen Sprung zurück in der Zeit. Maria, hochschwanger, mit ihrem Verlobten, das war damals schon sehr fest, man könnte auch sagen, ihr Mann Josef, waren unterwegs nach Bethlehem, denn es gab eine Volkszählung. Und daher waren sehr, sehr viele Leute unterwegs. Die mussten halt zu einer bestimmten Zeit in ihrem Heimatort sein. Warum das jetzt so war, kann ich euch nicht sagen, berichtet uns die Bibel so. Das heißt aber auch, dass alle Hotels, die es damals gab, egal in welcher Stadt, auch in Bethlehem, die waren proppevoll. Und Bethlehem war jetzt damals auch schon nicht die größte Stadt. Also schätze ich mal, da gab es gar nicht so viele Hotels. Das war jetzt nicht so der Touristen-Hotspot. Also da noch einen Platz im Hotel zu finden, ist echt schwierig. Und so bekamen sie auch keinen Platz, keinen üblichen Platz in der Herberge. Man vermutet, dass sie im Aufenthaltsraum, im Erdgeschoss waren, da wo sich alle aufhielten, da wo auch unter Umständen die Tiere Unterschlupf finden konnten, entweder direkt in dem Raum oder in einem angrenzenden Raum, das ging so ineinander über, wo die Lasttiere oder die Reisetiere unterwegs waren. Und wo man dann schlief, das war eigentlich im ersten Stock, so weiter oben. Aber da fanden Josef und Maria keinen Raum. Das heißt, sie fanden keinen Raum in der Herberge. Einige Übersetzer übersetzen auch, sie fanden keinen anderen Raum in der Herberge. Sie mussten also unten schlafen. Also keine Privatsphäre, selbst bei der Geburt. Alle Mütter von euch, ich weiß nicht, ob das so angenehm war. Da, ja, wenn ihr Pech hattet oder wenn sie Pech hatten, dann ging da vielleicht noch nachts einer rum, der mal eben auf Klo musste und dann kam da vorbei. Also ich kann mir einen schöneren Ort vorstellen für eine Geburt. Und wir haben nach wie vor immer so dieses verklärte Verhältnis zu dieser Geburt. Auch die War Ranger. Die War Ranger sind ja Outdoor-Freaks. Wir sind draußen, wir sind es gewohnt, bei Lagerfeuer und Kälte unterwegs zu sein. Das ist romantisch. Aber damals war nichts von Outdoor-Romantik. Da war keine Idylle im ländlichen Stall, vielleicht noch schneebedeckt. Draußen der warme Schnee, warum auch immer der warm sein soll. Und dann Heu und Stroh, was ja ganz gemütlich war, oder? Nee, das war so nicht. Es war überhaupt nicht schön, es war überhaupt nicht romantisch. Sie waren in einer völlig überbuchten Herberge. Es gab keine Betten, wie oben im ersten Stock. Sie mussten irgendwo schlafen. Es gab erst recht keine Babywiege. Dafür musste dann eben die Krippe herhalten, als Wiege für das neugeborene Kind. Als Jesus geboren wurde, war da, wo er geboren wurde, nicht die große Herrlichkeit Gottes. Da war nicht der große Lobpreis. Da war kein helles Licht. Es war Nacht wahrscheinlich, es war ganz normaler Alltag. Dieser besondere himmlische Glanz, der spielte sich woanders ab, nämlich draußen bei der Herde, bei den Hirten. Da passierte was. Engel in Action. Und sie begegneten nicht den Hauptpersonen, Josef oder Maria oder Jesus, sondern sie begegnen den Hirten. Habt euch mal gefragt, was waren das für Typen, diese Hirten? Wie waren die so? Es gibt einige Bibelausleger, die sagen, Hirten gehörten eher zur unteren Schicht von Menschen, unteres Milieu, eher ausgestoßen, eher einfache Menschen. Andere sagen, eigentlich nicht. Eigentlich war der Beruf des Hirten ein angesehener Beruf. Denn immerhin haben sie sich um die Schafe gekümmert und das war für die meisten Besitzer ein sehr wertvoller Schatz. Es gibt auch in der Bibel immer ein sehr positives Bild von Hirten. Zum Beispiel berühmte Menschen aus der Bibel waren früher mal Hirten. König David, kein Problem vom Hirten zum König aufzusteigen. Amos war Hirte und wurde Prophet Gottes. In dem Psalmen wird Gott als Hirte besungen.
Wir denken am Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Jesus selber nennt sich später der gute Hirte. Und in der gesamten neutestamentlichen Literatur wird der Begriff Hirte immer als Bild für Leiter genommen. Also egal, ob jetzt Hirten angesehen waren oder eher zur unteren oder ausgestoßenen Schicht der Gesellschaft gehörten, für mich nehme ich daraus, es waren Menschen wie du und ich. Ganz normale Menschen, denen Gott begegnet. Lasst uns heute mal Hirten sein. Könnt ihr euch da so hineindenken? Wir alle sind heute mal Hirten. Kurz noch ein kleiner geschichtlicher Hintergrund zu dem, was damals passiert war. Das Römische Reich, das war bisher eine Republik gewesen. Und jetzt kam Kaiser Augustus, der hatte sich zum ersten Mal eigentlich so als Kaiser ausgerufen. Vorher gab es keine Kaiser, keine Alleinherrscher. Aber er hatte alle seine Rivalen aus dem Weg geräumt. Er war jetzt der Herr der Welt. Das war so ein Titel von ihm. Und sein Adoptivvater Cäsar, den nannte er göttlich. Wenn also sein Adoptivvater göttlich war, dann war er zwangsläufig Gottes Sohn. So einfach geht das. Er war selbst Gottes Sohn, der der Welt Frieden und Gerechtigkeit gebracht hat. Und diese Nachricht nannte man damals auch tatsächlich Evangelium. Und jetzt kommt das Evangelium, die Weihnachtsgeschichte von Jesus. Ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was damals politisch eigentlich gerade passierte und passiert war. Jesus wurde geboren. Er ist der Retter der Welt, der Herr der Welt. Er ist der Sohn Gottes. Das war das wahre Evangelium. Der Kaiser Augustus sorgte mit seiner politischen Volkszählung dafür, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Und damit erfüllten sich biblische Prophetien. Also letztendlich war der große Kaiser Augustus, der sich Herr der Welt nannte, der sich Gottes Sohn nannte, nur ein Werkzeug in Gottes Hand, damit sein wahrer Sohn in Bethlehem geboren werden konnte. Etwa 100 Jahre später begannen die Nachfolger von Augustus, die Nachfolger von Jesus zu verfolgen, nämlich die Christen. Und 300 Jahre später wurde der erste Kaiser selber Christ. Ob nun aus politischem Kalkül oder aus persönlicher Überzeugung, das sei mal dahingestellt. Aber diese ganze Weihnachtsgeschichte ist nicht nur eine nette Geschichte, ein Märchen, wo die Engel mit Zauberstäben und Flügeln auftreten und das lässt sich so nett erzählen zur Weihnachtszeit. Es gibt ja so manche Sagen oder Erzählungen zur Weihnachtszeit, die sind nicht wahr, aber die haben einen wahren Kern, die entlocken uns ein Lächeln. Das war nicht so eine Geschichte. Es war eigentlich die wichtigste Botschaft überhaupt. Das war nicht irgendetwas, sondern hier wird deutlich, es geht um einen Kampf zwischen dem Reich der Welt, damals dem Imperium Romanum, und dem Reich Gottes. Das war kein Kleinkram, den die Engel hier verkündigt haben oder den uns die Engel heute verkünden. Denn wir, habe ich ja gesagt, wir sind Engel und uns wird das heute verkündigt. Uns ist dieser Retter geboren. Die wichtigste Botschaft der Welt. Und wie reagieren die Hirten? Erst einmal kriegen sie mächtig Schiss. Die haben richtig Angst. Die fürchten sich. Denn diese Engel haben wirklich Autorität und Macht, die sie ausstrahlen. Und ihnen wird sofort klar, mit denen ist nicht zu spaßen. Muss man meinen. Es wackelt hier etwas. Glücklicherweise beruhigen die Engel sie wieder und ihr Puls kommt wieder etwas runter und dann kann der Engel ihnen diese frohe Botschaft sagen, das, was er eigentlich sagen wollte. Erstmal mussten die Hirten sich beruhigen. Und ich glaube, wenn wir so eine Begegnung mit Engeln hätten, so eine göttliche Begegnung, wir sind wahrscheinlich so außer Rand und Band, so aus dem Häuschen, dass wir den eigentlichen Kern der Botschaft gar nicht wahrnehmen. Wir finden das Ganze drumherum vielleicht so interessant. Wir finden die Tatsache, dass überhaupt ein Engel da ist, so gut, dass wir gar nicht hinhören, was der Engel eigentlich sagt. Und dann spricht der Engel die Nachricht aller Nachrichten. Gottes Plan mit dieser Welt, der in einem völligen Gegensatz zu dieser Welt steht. Ein Plan, der für die politische und für das gesellschaftliche System eine Provokation war. Ich habe gerade gesagt, es war ein Gegenentwurf zu dem, was politisch damals wie heute passierte. Und um das alles noch zu unterstreichen, war da jetzt plötzlich nicht nur ein Engel, das war ja schon ehrfurchtsgebietend genug, jetzt war da eine Schar, ein Heer heißt es, von Engeln. Ein ganzes Heer von Engeln, die Gott preisen. Sorry, Matthias, aber wenn die Engel Gott preisen, ne, ich glaube, dann kannst du alle Lobpreisbands auf der Welt vergessen. Das ist der Hammer, glaube ich. Ich möchte trotzdem sagen, Lobpreis von Menschen, freiwilliger Lobpreis von uns Menschen ist nicht unwichtig. Ich möchte das nicht kleinreden. Ich glaube, der Lobpreis ist wichtig, gerade weil Gott selber sagt, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ich möchte das also jetzt nicht klein machen, aber ich möchte nur deutlich machen, was für ein Erlebnis das für die Hirten gewesen sein muss. Der Himmel auf Erden. Sie haben einen Blick in die himmlische Welt bekommen. Das muss ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein. Und dann ist alles vorbei. Stille. Nacht. Alltag. Und nun? Tja. Die Action der Engel war vorbei. Wie geht's denn jetzt weiter? Also Märchen gehen immer bis zum Höhepunkt und sie heirateten und waren glücklich und zufrieden. Aber wie geht's jetzt hier weiter? Jetzt werden die Hirten aktiv. Hirten in Action oder Shepherds in Action. Sie gehen los. Und für sie war das, was sie gehört haben, ein Auftrag von Gott, dem sie sofort Gehorsam leisten wollten. Das musste nicht zerredet werden, darüber musste nicht geschlafen werden, da musste man nicht nochmal drüber nachdenken. In diesem Moment gab es für die Hirten nichts Wichtigeres, als Gott gehorsam zu sein oder den Engeln gehorsam zu sein und sich das anzuschauen, was ihnen verheißen worden war. Dieses tolle Erlebnis, diese großartige Erscheinung alleine reichte nicht aus. Großartige Momente mit Gott sollten uns eigentlich motivieren, in unserem Leben zu handeln. Oder Dinge auch zu verändern in unserem Leben. Also nicht nur Engel in Action, sondern Menschen in Action. Wir in Aktion. Und das meint keinen wilden Aktionismus, dass wir sofort losgehen müssen und alles Mögliche tun müssen und die Welt retten. Alles, was wir so uns vorstellen, das kommt uns gerade so durch den Kopf und sofort machen wir das. Aber es muss praktische Auswirkungen in unserem Leben haben, was Gott uns zeigt. Wir können in großartigen Gottesdiensten Gottes Ruf hören oder seine Berufung oder einen Auftrag oder ein Wort von ihm bekommen. Das können wirklich großartige geistliche Erfahrungen sein. Aber das darf kein Selbstzweck sein. Es kommt oft vor, dass wir selber immer diese großartigen Erfahrungen suchen. Wir wollen genau das immer wieder neu erleben, aber wir ändern nichts in unserem Leben. Und dafür sind solche großartigen Momente eigentlich nicht da. Wir suchen Konferenzen, wir suchen große Veranstaltungen, besondere Pastoren, Prediger, die weltweit bekannt sind. Alles gut. Aber wir suchen immer nur das. Wir suchen immer nur das Event, das Erlebnis, diese großartige Begegnung mit Gott. So wie die Hirten, das wir den Engeln hatten. Wir wollen eine klasse Lobpreisband haben. Wir haben schon eine große Auswahl heutzutage und wir können schon sagen, das Event, da spielt die Band, nee, die finde ich nicht so gut. Ich gehe lieber dahin, da spielt keine Ahnung wer. Ja, und da ist auch noch der Pastor. Hey, der redet so gut. Da verstehe ich alles, was der sagt. Und der ist auch immer so ein bisschen witzig. So, der hat immer gute Anekdoten drauf. Da kann man so leicht zuhören, das macht total Spaß. Da gehe ich hin. Und dann gehst du dahin. Und du wirst auch noch angesprochen vom Heiligen Geist. Und du gehst nach vorne, weil du genau weißt, ich bin gemeint. Gott hat dich angesprochen. Und man betet mit dir und du wirst gesegnet. Das ist total berührend, emotional. Vielleicht bekommst du noch ein persönliches Wort von Gott für dich. Und dann, was machst du denn dann? Dann gehst du hin und sagst, es war ein so schöner Gottesdienst, es war schön gesegnet, ich gehe nächstes Mal wieder hin. War es das? Dann hast du den eigentlichen Zweck dieser Veranstaltung, der ist dann irgendwie vorbei, weil dein Leben fruchtlos bleibt, bringt keine Frucht, was Gott eigentlich gesagt und getan hat. Wozu willst du Gott erleben, wenn du nicht bereit bist, dein Leben zu verändern? Wenn du nicht bereit bist zu gehen, wirst du Gott auch nicht erleben. Behaupte ich jetzt mal so. Ich habe vorhin bei der Schriftlesung das so ein bisschen flapsig erzählt, dass die Hirten dann über alles Mögliche erstmal diskutieren wollten und alles zerredet haben. Ja, das ist richtig, denn für die Hirten war es der richtige Moment, sofort loszugehen. Das meint aber jetzt nicht, wenn du einen Auftrag von Gott bekommst, etwas von Gott hörst, dass du sofort losgehen musst und das tun musst. Sozusagen, du kriegst einen Auftrag, du sollst Missionar werden und einen Tag später sitzt du im Flugzeug nach Afrika. Das kann in ganz seltenen Ausnahmefällen vielleicht mal so sein. Normalerweise ist das aber nicht so. Normalerweise braucht es eine Zeit der Vorbereitung dafür. Und du musst so ein bisschen gucken, wie ist Gottes Timing jetzt? Gott gibt dir einen Auftrag, aber das heißt nicht, dass es jetzt sofort passiert. Manche Dinge, die brauchen eine gewisse Zeit. Das wollte ich also mit diesen Geschichten vorne mit den Hirten nicht sagen, dass wir jetzt sofort alles tun müssen, was wir denken, was wir tun müssten. Es braucht seine Zeit. Also kein Aktionismus. Aber von dem Augenblick, wo Gott dich beauftragt, wo du ein Erlebnis mit Gott hast, wo du besondere Erfahrungen mit Gott hast, sollte sich dein Leben verändern. Sollte in dir eine Bereitschaft sein, Gott nachzufolgen, Gott zu dienen, das zu tun, was Gott sagt, so wie das bei den Hirten war. Und das sollte nicht irgendwie, da solltest du nicht drüber nachdenken und ja vielleicht irgendwann mal, nee, das sollte sofort beginnen. Die Frage ist eigentlich nur, bist du bereit dazu? Es gibt viele Menschen, die haben einen Auftrag von Gott, eine Berufung, aber sie drücken das immer wieder zur Seite, sie verdrängen das oder sie machen alle möglichen anderen Dinge. Und irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist zu gehen, sind sie nicht bereit, sind sie nicht vorbereitet. Und sie können nicht gehen, sie können den Auftrag nicht ausführen. Sie haben geschlafen. Aber wir sollen wachsam sein, sagt die Bibel, wir alle. Wir sollen bereit sein, Gott nachzufolgen. Die Engel haben alles gegeben, alle Action. Und Gott hat auch alles gegeben, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Und jetzt liegt es an uns. Jetzt sind wir dran. Was nützt uns der schönste und gesegnetste Gottesdienst oder dir persönlich, wenn sich in deinem Leben nichts ändert? Wofür soll der denn gut sein? Nur damit du schöne Erfahrungen hast? Das alleine reicht nicht aus. Jesus vergleicht so einen Menschen mit einem Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wer weiß, was er tun soll, wer weiß, was richtig ist, wer von Gott einen Auftrag hat, es aber nicht tut, ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn wir das nicht umsetzen, was wir gehört haben. So eine Berufung von Gott, das kann ein vollzeitiger Dienst sein. Das kann der Ruf in die Mission sein. Das muss es aber nicht. Es hat in vielen Fällen etwas mit deinem Alltag zu tun, mit deinem ganz normalen Leben, wo Gott dir einen Auftrag gibt, eine Ermutigung gibt, eine Beauftragung gibt. Es hat vielleicht was mit deinem Arbeitsfeld zu tun, Umfeld zu tun. Vielleicht einen Dienst in der Gemeinde. Vielleicht möchte Gott deine Spendenbereitschaft verändern. Was auch immer. Es können die großen Dinge sein, es können die kleinen Dinge sein. Die Hirten erzählten überall, was sie mit Gott erlebt hatten. Wie sind dann wir, wenn wir so einen großartigen Gottesdienst haben und dann davon erzählen? Okay, unter Christen, da kann man gut davon erzählen. Da kann man auch ein bisschen angeben. Ey, ich habe den Redner gehört. Ich war bei, keine Ahnung, Graham Franklin oder Franklin Graham, andersrum. Und habe die und die Band gehört. Aber wie reden wir denn mit anderen Menschen, die Gott nicht kennen? Möglichst angepasst, möglichst Mainstream Smalltalk, bloß nicht auffallen, bloß nicht verrückt erscheinen. Hey, die Botschaft, die die Hirten hatten, die war ziemlich verrückt, oder? Die war ziemlich abgefahren. Und sie haben sie trotzdem erzählt. Sie haben nichts dazu erfunden, sie haben einfach das erzählt, was sie selber erlebt haben, was sie selber gehört haben. Und die Menschen haben zugehört. Sie haben das verstanden, sie haben es vielleicht auch nicht verstanden, aber sie haben es aufgenommen. Unser Auftrag ist es nicht, dass wir Menschen bekehren, dass wir Menschen zum Christentum bewegen oder am besten noch manipulieren, sondern wir sollen Zeugen sein von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Und das haben die Hirten gemacht. Die haben bezeugt, was sie gehört und gesehen haben. Mehr nicht. Und dann sind sie zurückgegangen. Und dann heißt es, sie haben Gott gelobt und gepriesen. Also ihr direkter Auftrag war vorbei. Das war erledigt. Sie sind jetzt nach Bethlehem gegangen, sie haben das Kind gefunden, sie haben gesagt, was sie alles erlebt haben und jetzt gehen sie zurück und sie preisen Gott und ich glaube, das haben sie auch noch weitergetan. Ich glaube, auch am nächsten und übernächsten Tag. Sie haben Gott weitergepriesen und sie haben weiter den Menschen erzählt, vielleicht sogar noch über Generationen hinweg, bis sie gestorben sind, was sie in dieser Nacht damals erlebt haben. Sie haben damit nicht aufgehört. Das hat ihr Leben nachhaltig verändert. Und das wünsche ich uns, dass Gott unser Leben nachhaltig verändern kann, dass in solchen besonderen Gottesdiensten, mit solchen besonderen Erlebnissen, die wir mit Gott brauchen, dass wir aber eine Lebensveränderung erleben oder zumindest bereit sind, unser Leben verändern zu lassen. Engel in Action, lass dich von den Engeln anstecken. Lass dich anstecken von Gottes Liebe und tu das, was Gott dir gesagt hat. Und deswegen jetzt mal an alle Ranger, die hier sind. Es sind nicht so viele Leute da. Rangers, seid bereit. Genau, das ist nicht nur so ein blöder Spruch, sondern allzeit bereit für Jesus. Das ist das, was ich aus dieser Weihnachtsgeschichte rausnehme, von den Engeln, von den Hirten. Die Hirten waren bereit für Jesus. Sind wir bereit, bei all den großen Veranstaltungen, bei all den großartigen Erlebnissen für Gott da zu sein und dem auch irgendwelche Taten folgen zu lassen? Lass uns aufstehen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du deine Engel damals gesandt hast, die den Engeln die frohe Botschaft erzählt haben, dass du geboren bist. Ich danke dir, dass du uns nicht im Unwissen, in Unwissenheit gelassen hast, sondern dass du uns deinen Plan offenbart hast. Danke auch, dass du immer wieder zu uns redest, auch in Gottesdiensten. Und ich möchte dich bitten, dass das Ganze nicht nur irgendein Gerede ist, dass das Ganze nicht nur irgendetwas ist, was wir erleben, wo wir begeistert sind und dann begeistert nach Hause gehen und das war's dann. Sondern ich möchte dich bitten, dass du unser Leben veränderst, unsere Herzen veränderst, unsere Bereitschaft verändern kannst. Ich möchte dich bitten, dass da, wo wir dich nicht kennen, wo wir noch keine Entscheidung grundsätzlich für dich getroffen haben, dass wir nicht so lange warten, dass wir das nicht aufschieben und jahrelang darüber nachdenken müssen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu unseren Herzen redest, da wo wir eine Entscheidung aufschieben. Entweder eine Entscheidung, die du uns schon gesagt hast, oder auch die grundsätzliche Entscheidung, überhaupt an dich zu glauben. Wir wollen das nicht hinauszögern. Wir wollen nicht so lange warten, bis es zu spät ist. Sondern wir wollen sagen, Herr, ich bin jetzt bereit, ich komme jetzt zu dir. Und ich lade euch ein, jetzt im Lobpreis, dass ihr mit euren Herzen, mit euren Gedanken zu Gott kommt und dass du Gott eine Antwort gibst auf das, was du von ihm gehört hast oder empfunden hast. Vielleicht heute, vielleicht schon seit langer Zeit. Oder du gibst ihm vielleicht auch zum ersten Mal eine Antwort, überhaupt an ihn zu glauben. Diese Entscheidung hast du vielleicht noch nie so bewusst in deinem Leben getroffen. Dann tu das heute, tu das jetzt. Ich wünsche mir, dass dieser Gottesdienst dein Leben verändert. Dass wir nicht uns begeistert oder begeistern lassen über die Aktion der Engel, sondern dass wir selber in Aktion treten. Heiliger Geist, verändere du unsere Herzen, verändere du unser Leben. Wir sagen dir, wir sind bereit, wir wollen dir dienen, wir wollen dir folgen. Amen.